Allerseits. Ja, wie letzte Woche angekündigt, ab heute also nicht mehr Analyse von Algorithmen, sondern Analyse von Problemen hin auf ihre Berechnungskomplexität weiterhin. Ich schreibe hier in der Überschrift zunächst mal Recall, also Erinnerung an Komplexitäten, ja deswegen, weil Sie die Anfangsgründe des Ganzen ja schon kennen aus BFS. Das heißt, nichts von dem, was ich also in der heutigen Sitzung mache, dürfte in irgendeiner Form wirklich neu sein. Es geht tatsächlich mehr um eine Erinnerung und vielleicht noch eine Fixierung von Notation, wobei ich jetzt also hier mit Notation auch nicht exzessiv wählerisch sein werde. Wir kennen schon ein Berechnungsmodell, beziehungsweise das kannten Sie ja auch schon, das ist die Random Access Machine. Für viele Zwecke in der Komplexität ist die nützlich, für viele andere Zwecke ist weiterhin die gute alte Turing-Maschine nützlich. So, ich erinnere jetzt also, nachdem wir an die Random Access Machine schon mal erinnert haben, an die Turing-Maschine. Abgekürzt TM. Ja, das vielleicht hervorstechendste Merkmal der Turing-Maschine ist, dass sie als Speicher Bänder verwendet, die ich weiß gar nicht mehr, wie das Gegenteil von Random Access heißt. Nicht? Früher hatte man auf Computern, da waren sie noch ganz klein, als Speichermedium nicht etwa Disketten, die man heute noch ja als Speichersymbol merkwürdigerweise in jedem Office-Programm kennt, obwohl keiner so ein Ding je gesehen hat, sondern davor hatte man Kassetten, Tonkassetten, auf die man sequenziell zugegriffen hat. Ja? Man konnte nicht irgendwo auf diese Kassette zugreifen, sondern man musste die erstmal an die richtige Stelle spulen. Das dauert in unserer neuen Sprechweise im Zweifelsfalle linear lange. Ja? So, das heißt, in unserem Turing-Maschinenmodell, da haben wir nun Hightech, nicht ein, sondern mehrere Bänder. Wenn wir wollen, es gibt auch natürlich eine Version mit nur einem Band, das heißt die Anzahl Bänder sehen wir als Variable an. Durchnummeriert von 1 bis k. Das erste Band, wenn es denn mehr als ein Band gibt, sehen wir an als das Eingabeband. Und das nehmen wir ernst, das erste Band ist read-only. Wir können auf das erste Band nicht schreiben. Das letzte Band, so es denn mindestens drei Bänder gibt, ist das Ausgabeband. Auch das nehmen wir ernst. Das ist write-only. Da können wir nicht von lesen. Ja, was befindet sich überhaupt auf den Bändern? Die Bänder sind so diskret unterteilt. In einzelne Speicherplätze. Einen solchen Speicherplatz nennen wir eine Zelle. Es gibt jetzt verschiedene Versionen des Ganzen. Wenn wir nichts weiter dazu sagen, nehmen wir an, dass unsere Bänder nur einseitig unendlich sind, also nach rechts. Es gibt eine Version, die man genauso gut verwenden kann, in der die Bänder beidseitig unendlich sind, nach links und nach rechts. So, gibt es also diese Zellen. Und zugegriffen wird auf die Bänder über Schreibleseköpfe, eins pro Band. So, die Dinger nenne ich im Allgemeinen nur Köpfe. Ist ja auch nicht wahr, dass sie jedes Mal Schreib- und Leseköpfe sind, nicht? Das hier ist ein reiner Schreibkopf und das hier ist ein reiner Lesekopf. So, und zugegriffen wird auf das Band eben in völliger Analogie zum Kassettenrekorder über den Kopf allein. Das heißt, wir können immer nur auf die Zelle zugreifen, an der der Kopf gerade steht. So, und dann haben wir hier einen Controller. Das ist das Programm. Und dieser Controller, der hat Zustände und zwischen diesen Zuständen gibt es Übergänge. Hier gibt es immer keine bunte Kreide. Ja. Also diese einzelnen Punkte hier in diesem Graphen, die nenne ich Zustände. Und der Controller, der kontrolliert die Schreibleseköpfe. Das heißt, er bewegt sie und er transferiert Daten hin und her. Also er kann aufs Band schreiben und er kann vom Band lesen über die Schreibleseköpfe. Zwei wichtige Charakteristika dieses Modells sind diese. Ich schreibe es auf Englisch. Es ist einerseits ein Infinite State Modell. Es gibt unendlich viele Zustände. Deswegen, weil die Bänder unendlich groß sind. Dagegen diese Kontrolleinheit hier unten, die das Ganze steuert, die ist endlich. Die hat nur endlich viele Zustände. Die ist eben ein Programm. Ja, genau, also ein Programm ist ja auch endlich. Also irgendwann mal sind wir fertig mit Tippen und das Programm steht da als endliches Objekt. Soweit ist die Analogie natürlich da mit der Random Access Machine. Die Random Access Machine, die hat auch einen unendlichen Speicher zur Verfügung. Nicht? Man kann die Zellen immer weiter raufzählen und es kommt nie eine Out-of-Memory-Exception. Und sie hat ebenfalls Finite Control. Nicht? Sie wird ebenfalls gesteuert durch ein endliches Programm. Ja, und in der Analogie, also wir hatten vorher ein endliches Programm auf der Random Access Machine und jetzt haben wir hier plötzlich so einen Zustandsgraphen. Und der Witz ist, diese Zustände repräsentieren gewissermaßen beides, was wir in der Random Access Machine finden. Was hatte die Random Access Machine? Die hatte einerseits eben dieses Programm, das ablief, und andererseits hatte sie so einen internen Speicher. Und so können wir das hier auch uns vorstellen. Also der interne Zustand, der repräsentiert zum einen den Programmzähler, wo sind wir gerade im Kontrollfluss des Programms, aber auch auch gleichzeitig noch so eine Art internen Speicher. Beziehungsweise eben Register, endlich viele, wenn wir wollen. Ja? Das ist nicht explizit in dem Begriff drin, aber man kann sich vorstellen, dass man solcherlei Dinge in diesem Zustandsraum verstecken kann. Ja, und der Witz an Zuständen ist, dass man von einem Zustand in den anderen gelangen kann, dass es also Zustandsübergänge gibt. Nun gut, was tun diese Zustandsübergänge? So, die hängen zunächst mal ab, natürlich von dem Zustand, in dem wir gerade sind. Also der Zustand, in dem wir gerade sind, bestimmt, wo wir als nächstes hin können. Ich meine, das steckt im Wort Zustandsübergang von alleine schon drin. Das Entscheidende ist, die hängen außerdem ab vom oder, nee, nicht, ist ja nicht nur eins, mehrere. Von den Symbolen, die ich auf dem Band an den K-Kopfpositionen finde. Nicht? Das heißt, das ist das, was gemeint ist mit lesendem Zugriff auf das Band. Die einzige Art, technisch gesehen, wie also auf das Band lesen zugegriffen wird, ist, dass also die Zustandsübergänge abhängen von den Symbolen auf dem Band unter den Köpfen. Ja, und die bewirken bestimmte Dinge, diese Zustandsübergänge. Also einmal bewirken sie natürlich einen Zustandsübergang, klar. Das klammere ich mal ein. Wie gesagt, das steckt im Wort Zustandsübergang nun drin. Aber sie haben gewissermaßen Seiteneffekte. Also der Zustandsübergang bewirkt mehr als nur den Übergang von einem Zustand in den nächsten, sondern er bewirkt noch zweierlei. Ein Zustand kann bewirken eine Bewegung des Kopfs bzw. der K-Köpfe, im Zweifel sogar alle gleichzeitig. Und zweitens kann so ein Zustandsübergang bewirken ein Schreiben an der Kopfposition. Ja, gucken wir uns das formal an. Formal ist eine Turing-Maschine, beziehungsweise eine K-Band-Turing-Maschine, typischer Buchstabe M, die Maschine. Die ist ein Tripel, bestehend aus drei Wesenseinheiten Gamma, Q und Delta, die folgende Bedeutung haben. Erstmal Gamma. Gamma ist das Alphabet der Maschine. Das heißt, das sind ist der Vorrat an Symbolen, die ich auf das Band schreiben kann. Nicht? Also formal ist Gamma einfach eine endliche Menge Wenn ich schreibe, es ist eine endliche Menge von Symbolen, dann heißt das nicht, dass ich einen Begriff von Symbol dahinter habe, den ich jetzt hier verwende, sondern dann heißt das, dass ich einfach nur die Elemente von Gamma-Symbole nenne. So, das ist jetzt kein formales Statement, sondern das ist nochmal zur Erinnerung. Ein solches Symbol kann ich in einer Zelle speichern. Mit anderen Worten, die Größe des Alphabets bestimmt mir die Wortgröße. Naja, also das Alphabet könnte ich auch nennen, die Menge der Worte. So, und wir haben vier besondere Symbole. Zum einen gehen wir davon aus, dass immer Symbole 0 und 1 da sind. Ja, unterhalb bringt es das nicht, nicht? Also mindestens binäre Zahlen müssen wir schon hinschreiben können. Und dann gibt es zwei Sondersymbole, die haben Namen. Das ist einmal hier Blank und Start. Blank steht immer auf den unbeschriebenen Teilen des Bandes. Also am Anfang habe ich aufs Band ja nichts geschrieben, jedenfalls dann nicht, wenn es ein Arbeitsband ist. Also klar, auf dem Eingabeband steht am Anfang eben die Eingabe. Und da gibt es immer große unbeschriebene Teile des Bandes. Also genauer gesagt ist immer fast das ganze Band unbeschrieben. Das Band ist unendlich groß und nur ein endlicher Teil davon ist beschrieben. Und die Teile, die nicht beschrieben sind, die enthalten eben Blanks. Ja, und das andere hier ist das Startsymbol, damit erkennen wir, wo das Band anfängt. Das ist ein Trick, damit wir beim Langfahren auf dem Band nicht links runterfallen. Ja, wir können immer gucken, steht da gerade dieses Startsymbol? Wenn ja, wissen wir, dass wir am Anfang sind und wir haben, können also dann an der Stelle vermeiden, noch einen nach links zu fahren, was dann, ja, wir fallen nicht wirklich links runter, also die Semantik von am linken Rand nochmal nach links fahren ist schlicht und einfach auf der Stelle stehen bleiben und nicht runterfallen. Aber das hat dann natürlich völlig unerwartete Effekte, weil wir denken, wir haben das Band bewegt und in Wirklichkeit hat es sich nicht bewegt, beziehungsweise den Kopf bewegt. Nicht? Das heißt deswegen hier dieses spezielle Symbol Start, was wir eigentlich nur benutzen, um den Anfang des Bandes zu markieren. Gut. Ja, das war dieser erste Teil Gamma, dann Q. Ja, Q ist jetzt diese Menge von Zuständen, die da oben im Bild rechts unten zu sehen ist. Wiederum formal das Gleiche. Q ist auch einfach eine weitere endliche Menge. Und wenn ich sage, es ist eine endliche Menge von Zuständen, meine ich nicht, dass ich schon weiß, was ein Zustand ist und davon ist das eine endliche Menge, sondern es ist irgendeine endliche Menge und ihre Elemente nenne ich Zustände. Und wiederum gibt es zwei spezielle Elemente hier. Das ist der Anfangszustand, den schreiben wir Q Start mit Index. Und der Endzustand, den schreiben wir Q Halt ebenfalls mit Index. Ja, und die Delta ist jetzt die Zustandsübergangs- oder Transitionsfunktion. Also ich schreibe Transitionsfunktion und nicht Zustandsübergangsfunktion, weil das irgendwie nur die Hälfte der Buchstaben hat. Ja, gut, was ist das für eine Funktion? Gut, was habe ich gesagt? Die Zustandsübergänge hängen ab, erstens vom aktuellen Zustand und zweitens von den Symbolen an den Köpfen. Das heißt, diese Funktion hat folgende Argumente. Also, Symbole an den Köpfen gibt es ja K-Stück, weil ich K-Bänder habe, damit K-Köpfe, darunter K-Symbole. Das heißt, ich habe Gamma hoch K. So, dann habe ich gesagt, gut, es hängt ab vom aktuellen Zustand, das heißt also einem Element von Q. So, das sind die Argumente dieser Funktion. Gut, und dann kommt da was raus. Ja, erstens kommt raus, habe ich gesagt, ein neuer Zustand. Okay, also Q. Zweitens kann ich eventuell an die Kopfposition schreiben, auf K-Bändern. Wie repräsentiere ich das? Nur ich muss ja nur sagen, was für ein Symbol jetzt an die Köpfe kommt. Es gibt K-Köpfe, also Gamma hoch K, na, nicht ganz richtig, nicht? Minus 1 muss hier hin, hier übrigens auch, das ist glaube ich ein Fehler im Buch. Warum k minus 1 auf beiden Seiten? Naja, hier deswegen, weil ich vom Ausgabeband nicht lesen kann. Deswegen also nur k minus 1 Symbole. Hier deswegen k minus 1 Symbole, weil ich es aufs Eingabeband nicht schreiben kann. So, das war das. Ja, und dann kann ich noch den Kopf bewegen. Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Ich kann ihn nach links bewegen, ich kann ihn stehen lassen oder ich kann ihn nach rechts bewegen. Diese drei Möglichkeiten nenne ich L, S und R. Was L und R ist, dürfte sich von selbst erklären. S heißt Stay, also bleib, wo du bist. Gut, und das eben für K-Köpfe, also hoch K. Diesmal wirklich hoch K, also bewegen kann ich alle Köpfe. So, ja, das ist die Zustandsübergangsfunktion, die uns also jetzt sämtliche Daten liefert über die Art, wie also sich diese Kontrolleinheit von einem Zustand in den nächsten bewegt. Und was? Also erstens, wie sie sich von einem Zustand in den nächsten bewegt und zweitens, was sie dabei tut. Gut. Da gibt es dann subtile Abweichungen von zum Beispiel, wenn ich nur ein Band habe, ja, dann würde also hier theoretisch rauskommen Gamma hoch 0 und da auch Gamma hoch 0. Das ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Wenn ich ein Band habe, kann ich auf dieses Band sowohl lesen als auch schreiben. Das heißt, dann würde man hier entsprechend das abändern auf hoch 1. Nicht? Ebenso, wenn ich zwei Bänder habe, von denen meinetwegen eins das Eingabeband ist, das andere das Arbeitsband, auf dem nachher gleichzeitig auch die Ausgabe steht, dann würde ich also hier 2 schreiben, weil ich zwei Bänder lesen kann und hier 1, weil ich ein Band nur beschreiben kann, etc. Also mit offensichtlichen Variationen überträgt sich das auf etwas andere Situationen. Gut. Ja, und dann muss man noch sagen, was so eine Turing-Maschine für eine Berechnung durchführt. Das ist ja zunächst mal nur so dieses Fortentwickeln. Ich müsste also sagen, wo fängt das an und wo hört das auf? Nicht? Dann, also diese Daten hier beschreiben mir nur in relativ offensichtlicher Weise, was passiert zwischendurch. Gut, das heißt, ich muss sagen, was ist der Startzustand? Ja, worin besteht der Zustand? Der Zustand besteht im Zustand vom Speicher und der Kontrolleinheit. Die Kontrolleinheit ist dann im Zustand Q-Start oder Q-Start, deswegen haben wir ihn so genannt. Die Köpfe, die stehen alle ganz links. So, Band 1 spielt eine Sonderrolle am Anfang, nicht? Weil da ja die Eingabe steht. Das heißt, Band 1 ist das Einzige, was am Anfang schon einen nicht trivialen Inhalt hat. Es fängt an mit dem Startsymbol. Dann kommt irgendein String X. Nicht? Und dieser String, der ist eben die eigentliche Eingabe. Und dann kommen lauter Blanks. So, nicht? Das ist der Startzustand für Band 1. der natürlich davon abhängt, was ich gerade für eine Eingabe reinschmeiße in meine Turing-Maschine. Ja, die restlichen Bänder, Band 2 bis K, naja gut, auf denen steht am Anfang nichts. Gut, was heißt nichts? Gut, das Startsymbol steht trotzdem da, damit ich eben, wie gesagt, dann irgendwann mal den Anfang wiederfinde. Und ansonsten lauter Blanks. Ja, dann, gut, von diesem Startzustand aus folgt eine Berechnung, nicht, in dem also gemäß der Transitionsfunktion nicht immer Kontrollzustand und Zustand der Bänder verändert werden. Das müsste man jetzt auch formal durchdefinieren, wie sich das als Sequenz von Zuständen der Maschine gestaltet. Wollen wir zunächst mal erstmal beiseite lassen, um das jetzt nicht zu erschlagend hier darzustellen. Gut, dann kommt also so ein Lauf der Maschine und der muss irgendwann zu Ende sein, nicht? Oder, ja, oder auch nicht, wenn wir Pech haben, wenn sie eben nicht terminiert. Die Frage ist, wann ist er zu Ende? Nun, er ist dann zu Ende, wenn Halt erreicht wird. Also das Ende des Ganzen ist bei Erreichen von Q halt. So, nun haben wir da oben ja diese Zustandsübergangsfunktion oder Transitionsfunktion ausdrücklich für alle Zustände definiert. Das heißt, wir müssen jetzt streng genommen auch sagen, was in diesem Zustand halt noch passiert. Das heißt, ich muss sagen, was ist Delta angewendet auf so eine Sequenz von Symbolen und Q halt? Oder, naja, schreiben wir sie mal aus. S1 bis SK minus 1, nicht, von Q halt. Wir haben eben nur K minus 1 Symbole. Das Symbol von Ausgabeband bekommen wir nicht. Naja, was ist das? Das ist erstmal als neuer Zustand immer noch Q-Halt, also wir kommen von Q-Halt nicht wieder weg. Und wir können, und wir machen ab da auch nichts mehr. Wir treten auf der Stelle und wir verändern den Speicherzustand nicht, also den Zustand der Bänder. Was heißt das? Naja, das, was wir hinschreiben, ja, ja, Kinder, das ist doch Kokolores, ne? So, ja. Gut, machen wir einfach mal. Also aufs Eingabeband können wir ja nicht schreiben. Das heißt, wir schreiben jetzt S2 bis ja. Das sind so formale Details, wenn man es wirklich aufschreibt, ne? So, um das hier wirklich formal korrekt zu machen, ja, müssen wir hier doch K-Symbole reinstecken. Und zwar deswegen, damit wir die Option haben, aufs Ausgabeband eben nicht zu schreiben. So, dann muss hier noch eine fiese Bedingung drin stecken, dass diese Funktion hier von diesem Kartenbuchstaben, der vom Write-Only-Ausgabeband kommt, effektiv nicht abhängt. Ja, warum schreibe ich es dann hin? Nun, sie da also fast nicht abhängt. Was darf nicht davon abhängen? Der Nachfolgezustand darf nicht davon abhängen. Die Kopfbewegungen dürfen nicht davon abhängen. Die Symbole, die ich sonst so aufs Band schreibe, dürfen nicht davon abhängen. Aber hier in dem letzten Buchstaben hier in dieser Folge Gamma hoch K minus 1, da darf der Buchstabe, den ich hier vom Ausgabeband gelesen habe, wieder vorkommen. Das repräsentiert eben einfach die Option, nicht aufs Ausgabeband zu schreiben in diesem Moment. Ja? Uff. So, das heißt also, ja, das schreibe ich jetzt nicht hin. Ja, also Delta, also Moment. So, nicht? Also das schreiben wir jetzt mal da informell hin. Wenn ich das formal aufschreibe, ist das eine endlose Gleichung, ja, oder beziehungsweise sogar eine Implikation zwischen zwei endlosen Gleichungen. Das lassen wir mal weg. Ja? Also SK ist hier wie in der Notation hier unten. Wie in der Notation hier unten, der hat das Symbol vom Kartenband gerade gelesen. So, jetzt kann er jetzt hier korrekt hinschreiben, das ist also S2 bis SK, was hier rauskommt. Nicht? Das ist also eine Funktion, die hält das ein, was da steht. Ja, also ich darf SK hier rechts verwenden, aber nur an dieser Stelle. Okay, und da muss ich noch sagen, was für Bandbewegungen rauskommen. Und das ist eben immer Stay, nicht? Also das Band, was für Kopfbewegungen rauskommen. Und die Kopfbewegung ist immer Stay, also die Köpfe bleiben, sobald ich einmal in Halt bin, unverändert. Ja, uff, also so, ja, so dreckig, so uninformativ, nicht? Das kommt davon raus, also versucht diese Sachen zu formal hinzuschreiben. So. Ja. Nicht? Damit haben wir also Start und Ende. Und jetzt wollen wir noch einen Begriff haben, nämlich was die Funktion dabei oder was die Maschine dabei tut, was uns tatsächlich interessiert, nämlich welche Funktion sie berechnet. So, die Funktionen, die uns eigentlich interessieren, sind Funktionen auf Bitstrings. Das heißt, ich gebe einen Bitstring rein und ich bekomme einen anderen Bitstring wieder raus. Müsste unmittelbar einsichtig sein, das ist das, was letztlich ein realer Computer auch tut. Also ich füttere ihm irgendwelche Bitstrings an. Ich halte, was weiß ich, einen Speicherzustand oder eine abgespeicherte Datei, die eben letztlich nur aus lauter Bits besteht. Und er spuckt als Ergebnis einen Bitstring wieder aus. So, solche Funktionen, die betrachten wir zunächst einmal abstrakt. Ja, wir kennen die irgendwoher, können sie irgendwie mathematisch definieren und wir fragen uns, können wir die auf einer Turing-Maschine berechnen? So, und dazu müssen wir sagen, was es heißt, dass so eine Funktion von einer Turing-Maschine berechnet wird. Also, wir sagen, diese Funktion hier wird von M berechnet, genau dann, wenn Folgendes gilt. So, ich sage es so ein bisschen in Prosa. Wir gehen davon aus, wir starten die Maschine in einem Startzustand und sie läuft irgendwann bis zu einem Endzustand. So, und der Startzustand Naja, den müssen wir ja, das Einzige, was wir spezifizieren müssen, ist der Inhalt von Band 1. Nicht? Das ist das Einzige, was da variieren kann. So. Wir sagen also, wenn von diesem Startzustand aus, wo wir also jetzt x die Eingabe aufs Eingabeband geschrieben haben, ich verlange, dass die Turing-Maschine dann terminiert, das heißt in Halt ankommt. Wir sagen es nochmal explizit dazu, aber das ist das, was wir immer mit terminieren meinen. Und zwar mit folgendem Zustand von Band K, dem Ausgabeband. Startsymbol, dann korrektes Ergebnis f von x, ein String, der da als String auf dem Band stehen kann, und lauter Leersymbole. So, das Ganze für jeden Bitstring x. Insbesondere heißt das, dass ich zur Berechnung von einer vorgegebenen Funktion nur solche Turing-Maschinen verwenden kann, die bei jeder Eingabe terminieren. Das ist ein durchaus eingeschränktes Modell. So, jetzt können wir mal 3 Minuten nachdenken. Fällt jemandem ein Programm ein, was wir auch alle relativ regelmäßig benutzen, was nicht auf jede Eingabe terminiert, obwohl es nicht kaputt ist? Also ich meine jetzt nicht Word oder sowas, ja, sondern also ein funktionierendes Programm, was trotzdem nicht bei allen Eingaben terminiert. Ja, da hinten.
Die Uhr.
Ja, die Uhr, ein Betriebssystem, sonst was, ein Geldautomat. Das sind genau die Art Beispiele, die ich nicht im Kopf hatte. Das sind natürlich korrekte Beispiele, die passen hier nicht drauf. Und zwar ist das aber trotzdem ein guter Punkt. Da sieht man nämlich dran, was eine Turing-Maschine nicht kann. Eine Turing-Maschine kann nicht mit ihrer Umgebung interagieren. Ja, die kann keine Benutzereingaben entgegennehmen. Die kann nicht rot blinken oder sowas. Ja. Nicht, die kann wirklich nur am Anfang ihr Eingabeband lesen, irgendwann vor sich hin rödeln und am Ende steht irgendwas auf dem Ausgabeband. Nicht, das heißt also hier sowas laufende Interaktion mit einem Programm, das wird hier nicht mitmodelliert. Dafür verwendet man gänzlich andere Modelle. Das ist aber wirklich ein guter Punkt. Nicht, dazu sind Turing-Maschinen nicht da. So, nochmal wieder ansetzend. Ich meine also wirklich ein Programm, was also dazu da ist, eine Eingabe entgegenzunehmen und ein Ergebnis auszuspucken. Im Idealfall, was aber nicht immer terminiert und trotzdem korrekt funktioniert. So ein bisschen wie wenn man über den Thermopylenpass will oder so, ne? Oder welcher Pass war das, wo da dieses Viech stand? Ja. Ein Taschenrechner mit unendlichem Speicher. Wann würde der nicht?
Dann halt bei Reellzahlen zum Beispiel versucht, die unendlich auszugeben.
Ach so. Okay, das heißt also ein Taschenrechner, wo ich zum Beispiel Wurzel 3 ausrechne und der dann also immer vor sich hinrechnet, wäre zunächst mal nicht so richtig von der Hand zu weisen. Ja.
Der reicht aber nie terminieren.
Was?
Der reicht aber nie in den Endzustand.
Der würde dafür nie terminieren. Gut, dafür würde er bei 2 durch 3 eben terminieren. Nicht? Na gut, auch streng genommen nicht, wenn er immer lauter 3 ausspuckt. Also bei 3 durch 2 würde er terminieren. Gut, bei 2 durch 3 könnt ihr noch merken, dass er irgendwann eine Periode drüber schreiben muss. Gut. Nee, ich mache noch ein grundsätzlich anderes Beispiel. Ja?
So ein Interpreter, den man mit einer Endlosschleife startet.
Dankeschön, genau. Nicht? Ein Interpreter. Ich füttere ein Programm an und ich erwarte, dass ich am Ende das Ergebnis des Programms kriege. Aber wenn das Programm so geschrieben ist, dass es nicht terminiert, terminiert der Interpreter natürlich auch nicht. Und das ist das erwartende Verhalten, das wir von ihm erwarten. Nicht? Und das kann man auf einer Turing-Maschine sehr wohl sinnvoll implementieren. Und das werden wir auch noch tun. Nicht? Das heißt, diese Definition hier, dass eine Funktion berechnet wird, die ist schon restriktiv. Ja? Wir berechnen hier nur totale berechenbare Funktionen. Das ist also der wichtige Unterschied zwischen totalen und partiellen berechenbaren Funktionen. Nicht? Der entscheidende Unterschied ist nicht etwa der, dass ich irgendwo mal keinen Wert kriege oder sowas. Da könnte ich ja sagen, gut, ich werfe einfach immer irgendeinen Fehlwert, sowas wie durch 0 dividiert oder so. Sondern es gibt dann den grundsätzlichen Unterschied, dass man partielle Funktionen hat, die eben so grundsätzlich partiell sind, dass eine Implementierung gegebenenfalls auf den Werten, wo die Funktion nicht definiert ist, eben nicht terminiert. Gut, hier. Ja, also ein Spezialfall hiervon, und zwar der uns hauptsächlich interessieren wird, ist der, wo hier in Wirklichkeit kein String rauskommt, sondern nur so ein Ja-Nein-Wert. Also wir nennen F ein Problem oder lang ein Entscheidungsproblem, aber wir verwenden immer kurze Wörter, deswegen Problem. Genau dann, wenn F von x für jede Eingabe x in dieser Menge ist, 0,1, was meine ich damit hier, das sollen sein zwei einbuchstabige Strings, ja, der String, der nur die 0 enthält oder der String, der nur die 1 enthält. Mit anderen Worten, die kürzesten binären Repräsentationen der Zahlen 0 und 1. Dabei soll natürlich 0 die Antwort Nein darstellen und 1 die Antwort Ja. So, in diesem Falle nennen wir also f ein Entscheidungsproblem. Und in dem Falle können wir auch davon abweichen, dass wir f als Funktion ansehen, sondern wir können f genauso gut ansehen als einfach eine Teilmenge dieser Menge der Bitstrings, nämlich diejenigen, für die da 1 rauskommt. Und das ist die Art Funktion, die wir über weite Strecken eben versuchen werden zu implementieren. Das heißt, wir werden uns in allererster Linie interessieren für Entscheidungsprobleme. Was weiß ich, hat ein Graph eine K-Klicke oder sowas? Ja? Gut. Ja, das ist das, was an sich berechnet wird. Und nun ist das ja jetzt hier keine Berechenbarkeitstheorie, sondern wir wollen Komplexität von solchen Problemen machen. Das heißt, wir interessieren uns dafür, wie viel Ressourcen verbraucht unsere Turing-Maschine M, die das F implementiert. So, Ressourcen kann man sich vielerlei Dinge vorstellen. Wir interessieren uns vor allem für zwei. Das eine ist Zeitverbrauch. Nicht? Wir wollen also sagen, wie lange braucht die Turing-Maschine? Dafür müssen wir eine Definition dafür haben, wie lange die denn läuft. Das ist ja ein rein abstraktes Gerät. Und was wir da machen ist, wir zählen 1 jedes Mal, wenn ein Zustandsübergang stattfindet. Also. Also jeder Zustandsübergang braucht Zeit 1. Das andere, was uns interessiert, ist Platzverbrauch. Das heißt, wie viel Speicher verwendet die Turing-Maschine? So, dann kann man, da kann man jetzt so ein bisschen sich streiten. Also was passiert, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit dem Kopf rechts übers Band fahre und dabei nie schreibe, sondern die Blanks alle stehen lasse, verbrauche ich dann gerade Platz oder nicht? Ne? Eine berechtigte Frage. Das Band sieht ja hinterher genauso aus wie vorher. So, jetzt machen wir einfach aus technischen Gründen die Konvention. Ja, wir sagen, das verbraucht Platz. Also eine Zelle gilt dann als verwendet, wenn der Kopf schon mal drauf gestanden hat. Also das ist die. Die Anzahl besuchter Zellen ist der Platzverbrauch. Gut, so, Zeit für ein Beispiel. So, unser Beispiel ist ein Entscheidungsproblem. Probleme haben typischerweise halbwegs sprechende Namen in Großbuchstaben geschrieben. Dieses hier heißt PAL wie Palindrome. Das ist also ein sehr einfaches Problem, nämlich zu entscheiden, ob ein gegebener Bitstring vorwärts und rückwärts gelesen gleich aussieht. Das heißt, das Problem hier, das kann ich darstellen als eine Menge von Bitstrings, wie jedes Problem. Und ich definiere es als diejenige Menge von Bitstrings, so das gilt x gleich reverse x, wobei eben reverse x die offensichtliche Definition hat, reverse x ist der umgedrehte String zu x. Das ist die formale Definition davon, was es heißt, dass x von vorne und hinten gelesen gleich aussieht. So, dieses Ding, das ist jetzt kein interessantes Berechnungsproblem oder sowas, ja, aber es ist einfach genug, als dass man eine Turing-Maschine einigermaßen vollständig beschreiben kann, die es berechnet. So, wie geht das? Ich sage es einmal im Groben. Ja, was machen wir als erstes? Wir haben den Input auf dem Eingabeband stehen und wir kopieren ihn erstmal. So, auf ein Arbeitsband, nicht? Wir nehmen mal Band 2. Man muss, das ist so ein bisschen nervig bei Turing-Maschinen, dann immer sagen, was man dann mit dem Kopf macht. Gut, wir haben das jetzt also, wir haben den Input kopiert. Wir sagen gleich, wie wir es genau machen, aber dabei müssen wir natürlich mit dem Lesekopf auf Band 1 und dem Schreibkopf auf Band 2 sukzessive nach rechts fahren. Und ich sage, wir bleiben dann erstmal mit beiden Köpfen rechts. So. Ja. Den Lesekopf auf Band 1, den schieben wir aber anschließend wieder an den Anfang des Bandes, sodass also jetzt der Schreibkopf oder der Kopf von Band 2 rechts steht und der auf dem Eingabeband, so es muss sich umgedreht stehen, auf dem Eingabeband steht links. So. Ja, und jetzt müssen wir zwei Strings vergleichen, nämlich einmal den ursprünglichen String und dann den umgedrehten String. Wir vergleichen sie natürlich symbolweise. Und das können wir machen, indem wir, ja, ohne jetzt den String tatsächlich umzudrehen, können wir das machen, indem wir den tatsächlich einfach rückwärts lesen. Deswegen sind wir auf Band 2 rechts stehen geblieben. Wenn wir jetzt also auf Band 2 sukzessive nach links fahren, dann lesen wir den String gewissermaßen rückwärts. Und wir fahren gleichzeitig auf Band 1 von links nach rechts und lesen den String vorwärts. Nicht? Das heißt, wir... So, nicht? Das heißt also jetzt kurz gesprochen, wir vergleichen Band 1 von links kommt mit Band 2 von rechts kommt. So, wischen. So, und jetzt das Ganze mal in richtig formal. Das machen wir nie wieder, ja? Aber also außer in den Übungen vielleicht. Aber jetzt einmal am Anfang malen wir das wirklich mal vollständig hin. Gut, was für Zustände hat diese Turing-Maschine? Sie muss ja haben diesen Zustand Q-Start, wo es anfängt. So, da passiert nicht zunächst mal gar nichts. Und wir können jetzt tatsächlich diese drei Phasen hier durch jeweils einen Zustand der Turing-Maschine repräsentieren. Machen wir das mal. Das heißt also, hier haben wir den, dann kommt hier, Moment, aber einigermaßen gleiche Abstände, hier, hier, hier und hier. Nicht? Am Ende kommt hier dieses Q-Halt. Den hier nenne ich mal Q-Index CP, wie Copy. Das ist also hier diese Phase 1, wo wir die Eingabe kopieren. Dann kommt hier Q-Left, das ist also die zweite Phase, wo wir den Kopf auf dem Eingabeband nach links fahren. Und dann Q-Test, wo wir also den Vergleich fahren in der letzten Phase, einmal von links, einmal von rechts kommt. So, wir haben jetzt hier einen Zustandsübergang, in dem wir anfangen mit der Kopierphase. Was machen wir dazu? Also, wir stehen am Eingabeband oder auf dem Eingabeband am Anfang ganz links, also auf dem Startsymbol. Und das wissen wir auch, dass da das Startsymbol steht. Das heißt, wir können auf dem Eingabeband erstmal einen nach rechts fahren. Ähm, Man muss sich jetzt irgendeine Kürzelnotation ausdenken, wie man diesen Effekt hier beschreibt. Also wie man erstens ja nicht nur den Effekt, sondern auch die die Abhängigkeit von den Symbolen an der aktuellen Kopfposition. Warum? Naja, wenn ich K Bänder habe und M Symbole, ja, dann habe ich K mal M Möglichkeiten, was nun alles da an dieser Stelle an den Köpfen stehen kann. Ich meine, K kann ich im Prinzip eine Tabelle mit K mal M Einträgen malen, die mir sagt, was jetzt also als nächstes passiert bei dieser und dieser Kombination von Symbolen. Aber das kann keiner mehr lesen, nicht? Das heißt, man muss jetzt hier irgendwelche Bedingungen hinschreiben, von welchen Verhältnissen unter den gelesenen Symbolen das jetzt abhängt, was ich da mache. Und ich muss auch irgendwie knapp beschreiben, was ich jetzt also hinsichtlich Bandbewegungen und hinsichtlich Schreiboperationen mache. So, dazu verwende ich also eine sprechende Sprache. Ja. Ich schreibe hier R1 dafür, dass ich Band 1 nach rechts bewege. Ja, oder den Kopf auf Band 1. Das heißt, ich überlese dieses Start-Symbol und fahre schon mal auf das erste Symbol der tatsächlichen Eingabe. Das mache ich noch. Ja, nicht viel mehr. Ich mache dasselbe auf dem Arbeitsband. Ich will ja nicht das Startsymbol überschreiben. Das heißt, ich bewege auch da den Kopf um einen nach rechts. So, das war's schon. So, jetzt trete ich offensichtlich bei diesem Copy-Zustand eine Weile auf der Stelle, nämlich so lange, bis ich mit Kopieren fertig bin. So, wie merke ich, dass ich mit Kopieren noch nicht fertig bin? Und ich merke das daran, dass das aktuelle Symbol auf dem Eingabeband noch kein Blank ist. Nicht? Auf dem Eingabeband kommen ja nach dem Startsymbol lauter Nullen und Einsen. Und irgendwann ein Blank. Solange ich das noch nicht habe, muss ich weiter kopieren. Das heißt, ich habe hier eine Schleife und da male ich mal dran. Erstens die Bedingung. Gönne ich mir wieder so eine sprechende Operation. Read 1 ist also das Symbol, was ich gerade auf Band 1 lese. So. Das heißt, ich mache diesen Übergang dann, wenn Read 1 blank ist. Das entspricht dem da oben, dass ich also irgendwie abhängen kann davon, was gerade auf dem Band steht. So, was mache ich in diesem Falle? Nun, ich schreibe das aktuelle Symbol von Band 1 an die aktuelle Stelle auf Band 2 und fahre beides dann einen nach rechts. Also, da kommt Write 2, Read 1, ja, das heißt, schreibe das Symbol, was du auf Band 1 liest, an den Kopf von Band 2. Und bewege sie beide einen nach rechts, R1, R2. Gut. Im anderen Fall das heißt, wenn Read 1 ein Blank ist, ja, was mache ich dann? Gut, ich habe in dem Moment diese Nummer 1, ist das richtig? Also ich habe in dem Moment ja den Kopf auf beiden Bändern ein zu weit nach rechts bewegt. Ja, also über das Ende des Strings hinaus. So, in meinen Notizen steht, dass ich jetzt nur den ersten wieder nach links bewege. Gucken wir gleich mal. Kann sein, dass man den zweiten auch noch nach links bewegen muss. So, das ist alles, was wir dann tun, in diesem Phasenübergang zur nächsten Phase, wo wir jetzt den Lesekopf von Band 1 wieder ganz nach links fahren. Gut, was passiert da? Das ist erstmal wieder eine Bedingung. Wie stellen wir fest, dass wir mit nach links fahren fertig sind? Naja, wir haben dieses Start-Symbol noch nicht erreicht. Ja? Also, if, nicht? Wenn also read 1 ungleich start ist, wenn wir also noch nicht wieder ganz links angekommen sind, fahre einen nach links. So, wenn wir damit fertig sind, kommt der Phasenübergang hier zum nächsten. Das heißt also, hier kommt Moment, das soll eher drunter, also if. Nicht? Also wenn das linke Ende des Bandes erreicht ist, wenn also wir das Startsymbol gelesen haben, ja, war doch richtig da. So, dann fahren wir ein wieder nach rechts auf dem Eingabeband, weil wir ja über das linke Ende in dem Moment schon hinausgelesen haben. Dann korrigieren wir das, also fahren ein wieder nach rechts und stehen jetzt auf dem Anfangssymbol und fahren jetzt also in dem Moment, hätten wir vorhin auch schon machen können, den Kopf von Band 2 wieder ein nach links, sodass wir jetzt auf dem letzten Buchstaben stehen. So. So, hier wird auch wieder auf der Stelle getreten, und zwar wie lange? Nun ja, so lange, bis wir entweder fertig sind mit Vergleichen, also die Strings zu Ende sind, oder bis wir auf eine Diskrepanz treffen. Das heißt, wir machen das so lange, solange Read 1 gleich Read 2 ist, solange also auf den Köpfen von Band 1 und Band 2 dasselbe Symbol zu lesen ist. Ja. Solange fahren wir den Kopf auf unserer Arbeitskopie um einen nach links und den auf dem Originaleingabeband einen nach rechts. So, und hier gibt es jetzt zwei verschiedene Übergänge, je nachdem, aus welchem Grund jetzt hier abgebrochen wird. So, wenn das Symbol, was wir auf Band 1 jetzt lesen, weder das gleiche ist wie auf Band 2, noch das rechte Ende, nämlich ein Blank, nicht, dann haben wir hier eine Diskrepanz gefunden. Das heißt, wir schreiben auf das Ausgabeband, wo wir am Anfang einmal einen hätten nach rechts fahren sollen, jetzt das Symbol 0, das Symbol, also 0 heißt ja nein, nicht? Also das ist kein Palindrom. So, der letzte Fall ist der hier unten. Das ist der, dass wir auf dem Eingabeband, das zweite können wir eigentlich streichen, dass wir auf dem Eingabeband das Endsymbol erreicht haben oder das Blank, nicht? Dann ist der String zu Ende und wir haben keine Diskrepanz gefunden. Das heißt, wir schreiben aufs Ausgabeband eine 1. Jawohl, es ist ein Palindrom. So, off, nicht? Das ist also ein Bild von unserer Turing-Maschine, die uns dieses Palindrom-Problem entscheidet. So, Zeitanalyse. Wie lange dauert das? Also wenn ich einen String der Länge n habe, wie lange läuft diese Turing-Maschine? Ja?
Ja, einmal die Länge, einmal 4, einmal
4. Genau. Nicht? Also die Zeit ist genau 3n, also nichts mit O oder so, ja? Nicht? Weil wir die Turing-Maschine eben so genau hingemalt haben, wie sie jetzt da steht, können wir das genau abzählen. Also, ja, ist nicht ganz korrekt. Das Buch behauptet dasselbe, das stimmt natürlich nicht, ja, sondern das ist 3n plus 4. Ja, nicht? Weil wir ja auch noch, also jede einzelne Phase von diesen dreien in der Mitte dauert genau n Schritte. Und dann haben wir noch die Phasenübergänge, das sind 4 Stück, also Zeit 3n plus 4. Gut. So, ja, jetzt kommt als nächstes Thema Robustheit. Auch das nur eine Erinnerung an lauter Dinge, die in BFS vermutlich dran gewesen sind. Ich mache einen Haufen Behauptungen über Robustheit und beweise sie dann per Handwaving. Was heißt Robustheit? Robustheit heißt, dass sich unsere Komplexitätsanalyse von Dingen, die dann noch kommen, im Wesentlichen nicht ändert, wenn wir irgendwelche Änderungen an unserem Modell vornehmen. Das gilt in ganz radikaler Form, das gilt also auch dann, wenn wir zu völlig anderen Berechnungsmodellen übergehen. Also gut, wenn wir mal eins nennen, was wir kennen, die Random Access Machine, ja, aber auch völlig andere Modelle, Countermaschinen, die also viel einfacher sind oder irgendwelche Programmiersprachen, die wir ganz abstrakt als Berechnungsmodelle einführen oder sogar funktionale Sprachen, die wir einführen. Alles liefert uns letztlich denselben Begriff von zum Beispiel Berechenbarkeit in polynomieller Zeit. Machen wir auch im Detail nicht. Nicht, wie gesagt, wir argumentieren das hier nur durch für bestimmte Tweaks an Turing-Maschinen. Um das alles richtig behaupten zu können, brauchen wir eine technische Definition. Das ist diese hier. Und zwar ist das eine technische Definition darüber, was für Zeitschranken wir eigentlich zulassen. Wir reden immer fröhlich davon, also was irgendwas läuft in linearer, quadratischer, logarithmischer, sonst was für welcher Zeit. Im Prinzip könnten wir ja beliebige Funktionen da als Zeitschranken verwenden. Und man bekommt aber ziemlich paradoxe Resultate, wenn man da tatsächlich beliebige Funktionen als Zeitschranken zulässt. Also insbesondere Funktionen, die berechnungstechnisch zu bösartig sind. So, und wir definieren jetzt einen Begriff von einer Zeitschranke, die Berechnung, die, also die selber als Funktion hinreichend harmlos berechenbar ist. Also die heißen T, eben um anzudeuten, dass sie Zeitschranken sein sollen. Für Platzschranken gilt nachher dasselbe. So, wir sagen, so ein Ding sei zeitkonstruierbar, abgekürzt ZK. Genau dann, wenn zwei Bedingungen gelten. Erstens, sie muss vernünftig sein als Zeitschranke. Vernünftig heißt, sie muss mindestens N sein. Das ist deswegen eine Bedingung an eine vernünftige Zeitschranke, weil es uns gestattet, zumindest mal den gesamten Input zu lesen. Das ist nun in heutiger Zeit also so ein bisschen debattierbar, ob das eine notwendige Bedingung an eine realistische Zeitschranke ist. Also Google zum Beispiel fährt Algorithmen, die sicher nicht in linearer Zeit laufen, sonst würden wir sehr lange da sitzen, bis mal Antworten kommen. Nicht? Die Eingabe für Google ist ja riesengroß, das gesamte Internet. Wenn da was linear lange dauern würde, wäre es schlecht. Und das funktioniert natürlich, indem im Zweifelsfalle nicht der gesamte Input gelesen wird. Nur das sind dann eben Algorithmen, die auch nicht solche Spezifikationen haben wie hier, die also nicht sagen, gut, wir wollen auf die und die Eingabe jetzt genau die und die Ausgabe haben, sondern die irgendwie statistisch definiert sind. Und dann kann man natürlich, wenn man da die Korrektheitsanforderungen so ein bisschen entspannt, dann kann man auch sublinear arbeiten. Aber bei den Art Problemen, die hier auftauchen, ist man also schon im Allgemeinen gezwungen, den gesamten Input zu lesen. Das heißt, braucht mindestens Zeit N, egal was man tut. So. Ja, also erstens das und zweitens, das ist das eigentlich Zentrale, es existiert eine Turing-Maschine, die F berechnet, beziehungsweise nicht T direkt berechnet, sondern diese Funktion hier. Ja. Was ist diese Funktion hier? Sie bildet einen String ab auf t angewendet auf seine Länge. Gut, das ist genau das, was man ausrechnen will, wenn t eine Zeitschranke ist. Ja, man hat den Input, die Zeitschranke hängt natürlich ab, nicht von ihm selbst, sondern nur von seiner Länge. Und diese Länge, die will man ausrechnen, binär repräsentiert. Ja, also bin soll heißen binäre Repräsentation einer Zahl. So. Das hier, das soll berechnet werden in Zeit höchstens t von Länge von x. Warum ist das eine Bedingung, die ich haben will? Das ist deswegen eine Bedingung, die ich haben will, weil ich dann, wenn ich einen Algorithmus habe, von dem ich weiß, dass er ein Berechnungsproblem in Zeit t löst, dann kann ich mit nur linearer Verlängerung der Laufzeit vorab ausrechnen, wie lange der Algorithmus da brauchen wird. Ja, also ich rechne einmal diese binäre Repräsentation aus. Das dauert schlimmstenfalls so lange, wie der Algorithmus selber braucht. Das heißt, ich verdopple schlimmstenfalls die Laufzeit des Algorithmus dadurch, dass ich das mache. Das heißt also, in O-Notation ändere ich die Laufzeit des Algorithmus überhaupt nicht. Der Algorithmus, also ich kann unterstellen, dass Algorithmen wissen, wie lange sie noch brauchen. So. Jetzt also ein Stapel Robustheitsfakten. Fakt 1. Also Fakt 1, Alphabetreduktion. Das Alphabetreduktion heißt, ich kann das Alphabet verkleinern und brauche nicht katastrophal länger, beziehungsweise ich habe nicht viel davon, dass ich das Alphabet vergrößere. Formal. Wenn t zeitkonstruierbar ist, und f eine Funktion, die ich berechnen will und die sogar berechnet wird, nämlich durch irgendeine Turing-Maschine M, in Zeit höchstens t von n. Mit Alphabet Gamma. So, dann behaupte ich, ich kann das gesamte Alphabet wegwerfen, bis auf die Buchstaben, die ich immer haben muss, 0, 1, blank, start. Das heißt, ich kann eine Turing-Maschine bauen, M tilde. Mit Alphabet 0, 1, blank, start. So, die also f jetzt in, na, nicht ganz derselben Zeit berechnet, aber in Zeit O von log Größe des Alphabets mal Tn. Gut, ja, mit anderen Worten, also in O-Notation in derselben Zeit wie M, weil ja log von Gamma für Zwecke der asymptotischen Beurteilung der Gesamtlaufzeit eine Konstante ist. So. Gut, wir wischen. So, statt beweisen jetzt immer nur Ideen, wie das funktioniert. Ja, gut, die Idee ist also die, die man offensichtlich hat an dieser Stelle, nicht? Wenn ich also zufällig jetzt 255 Buchstaben habe, nämlich sagen wir mal die ASCII-Zeichen, und ich habe nur Bits in meinem Rechner zur Verfügung, klar, dann kodiere ich halt ein ASCII-Zeichen durch 8 Bits. Nicht? Das heißt also generell muss ich ein Symbol aus einem Alphabet bestimmter Größe in logarithmisch vielen Bits in der Größe des Alphabets kodieren. Gut, warum gibt das überhaupt eine Verlangsamung? Naja, das Lesen und Schreiben meiner Zellen dauert jetzt länger. Wo ich also vorher eine Zelle in Zeit 1 lesen konnte, besteht die jetzt plötzlich aus mehreren Bits, die ich nacheinander lesen muss. Das heißt also, das Ganze dauert um einen Faktor, der eben gerade der Anzahl Bits pro Zeichen entspricht, länger. Gut, und das haben wir da oben gerade drin und Schlimmeres passiert dabei nicht. Gut. Fakt 2. So, Fakt 2, das ist schon etwas überraschender. Fakt 2 sagt, es ist im Wesentlichen egal, wie viele Bänder ich habe. Also, was setzen wir voraus? Wiederum, dass wir eine zeitkonstruierbare Funktion t haben. Dann so eine Funktion f, deren Profil schreibe ich jetzt also nicht jedes Mal wieder hin. So, ich setze voraus, dass ich f berechnen kann mit einer Turing-Maschine mit k Bändern in der gegebenen Zeitschranke, also in Zeit höchstens t von n. Dann behaupte ich, ich kann eine Einband-Turing-Maschine finden, die also, wo dann natürlich die Unterscheidung zwischen Ein- und Ausgabe und sowas aufgehoben wird. So, die berechnet jetzt f in im Wesentlichen gleicher Zeit, wobei jetzt im Wesentlichen gleich allerdings ein bisschen was Schwächeres heißt. Das heißt, in höchstens, also in asymptotisch höchstens quadratisch längerer Zeit. Und da wir immer so Fragen stellen, wie ist irgendwas in polynomieller Zeit berechenbar und sowas, ist sowas trotzdem egal. Ja, also das Quadrat eines Polynoms ist dann immer noch ein Polynom. So. Wiederum, die Idee, wie funktioniert das? Naja, ich habe jetzt nur noch ein Band und ich muss auf diesem einen Band k Bänder unterbringen. So, erste ganz dumme Idee ist, ich schreibe die alle hintereinander, aber das ist natürlich fatal, weil ich nicht weiß, wie lang die werden. Ja? Was ich stattdessen machen kann, ich kann die so interleaven. Ja, also immer ein erstes Symbol vom ersten Band, dann ein erstes Symbol vom zweiten Band, erstes Symbol vom dritten Band und so weiter. Dann, wenn ich damit fertig bin, zweites Symbol vom ersten Band und so weiter. Nicht? Das heißt, wenn ich also das i-te Band habe von meinen ursprünglichen k-Bändern, und darauf die n-te Zelle, muss ich sagen, welcher Zelle entspricht das auf meinem einen Band? Nicht? Und das schreibe ich also auf die Zelle n mal k plus i, nicht 1, i. Nicht? Das ist also jetzt hier in Formel ausgedrückt genau das, was ich eben gesagt habe. Es kommen erst die ersten Zellen, dann die zweiten Zellen, dann die dritten Zellen und so weiter. Ja, nicht das für n größer gleich 0. Ja, das ist die eine Idee und die andere ist diese. Ich verdopple die Alphabetgröße. Warum verdopple ich die Alphabetgröße? Naja, es ist gut und schön, dass ich jetzt meinen Bandinhalt von k-Bändern auf einem Band kodieren kann, aber ich habe noch ein zweites Problem. Ich hatte vorher nämlich k-Köpfe und jetzt habe ich nur noch einen. Wenn ich jetzt die neue Kopfposition als Kodierung der ursprünglichen Kopfposition nehme, dann stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, denn ich habe ja nur einen Kopf, dann müssten also ursprünglich sich die Leseköpfe alle synchron bewegt haben. Tun sie nicht. Das heißt, ich muss jetzt die Kopfposition kodieren. Ich muss also auf dem Band explizit markieren, wo steht der Kopf. Und das mache ich praktisch, indem ich noch eine extra Flag dran schreibe, nicht? 0 oder 1. So, also, das neue Alphabet ist also 2 mal Gamma. Nicht? Und so ein Zelleninhalt der Form 1, a heißt, hier steht Symbol a und der Kopf ist hier. Und 0a heißt, dass hier steht Symbol a und der Kopf ist nicht hier. So. So, was ich jetzt mache, wenn ich simuliere, ist, ich lese in jedem Schritt alle Köpfe, merke mir das, was ich da gelesen habe, in irgendwelchen Registern, das kann ich ja, und dementsprechend muss ich in einem zweiten Pass die Köpfe bewegen und entsprechende Schreiboperationen durchführen, gemäß meiner ursprünglichen Turing-Maschine. So, das heißt also, ja, wie lange brauche ich für jeden Schritt? Naja, ich muss in jedem Schritt 2-mal über den gesamten Bandinhalt drüber rödeln. Ja? Klingt endlos aufwendig. Im Vergleich ist es natürlich auch. So, ich habe also in jedem Schritt O von Bandlänge Aufwand, um diesen einen Schritt zu simulieren. Und ich weiß ja erstmal noch nicht mal, wie lang das Band eigentlich ist, aber ich weiß, das Band ist höchstens so lang wie T von N, weil das ja der Zeitverbrauch war des ursprünglichen Algorithmus. Ja, und in T von N kann ich nicht mehr, naja, Vorsicht, K mal T von N, nicht? Also in T von N kann ich vorher K mal T von N Zeilen vollgeschrieben haben, weil ich ja in jedem Schritt nur K Zellen beschreiben kann. So, nicht? Das heißt also, nicht? Damit ist das fertig. Nicht? Also ich brauche T von N ungefähr pro Schritt. Das mache ich T von N mal, also quadratisch lange. So, jetzt kommt noch ein einziger Punkt hierzu, und dann bin ich auch fertig für heute. So, wenn wir das sorgfältig machen, dann ist die Turing-Maschine, die Einband-Turing-Maschine M tilde, die dabei rauskommt, oblivious. Das heißt, die Kopfposition hängt zu jedem Zeitpunkt nur von der Länge des Inputs ab, nicht vom Input selber. Das ist manchmal technisch nützlich zu wissen. Warum ist das so? Naja, wenn ich das sorge, ich hab ja im Grunde die Kopfposition gar nicht mehr, also die eigentlichen Kopfpositionen, die ich ursprünglich mal hatte, die werden ja in der Kopfpositionen hier in der Simulation gar nicht mehr reflektiert, sondern die sind nur durch diese Markierungen auf dem Band repräsentiert. Und was ich mache, ist, ich laufe dauernd nur linear über das Band drüber. Und wenn ich das sorgfältig mache, dann hängt also die Position, wo ich auf dem Band gerade bin, überhaupt nicht davon ab, was eigentlich als Input da stand, nur davon, wie lang er war, weil davon abhängt, wie weit ich auf dem Band fahren muss. Ja? Gut. Das also als letzte Bemerkung für heute. Wir sehen uns Freitag wieder und machen Diagonalmethode, Unentscheidbarkeit.